ARD. Talk mit Thees.
Ohne Wald kann die Menschheit nicht überleben. Ganz einfach. Überschrift der Uni Tübingen: Auch Pflanzen können sehen. Bei uns in der Pfanne landen, wenn man es mal so ein bisschen platt ausdrückt, landen die Geschlechtsorgane der Pilze. Also Pflanzen generell möchten nicht gefressen werden. Ne? Das ist übrigens weit verbreiteter Irrtum, auch bei so Beweidungsprojekten. Das tut denen gut. Und die Pflanzen würden sagen, nein, ihr spinnt doch. Ne? Wir wollen nicht verletzt werden. Also kann man platt sagen, das Duschgel, das haben Bäume erfunden. Genau wie du reagierst, reagiert ja auch konservative Wissenschaft. Ja. So ähnlich wie bei Kopernikus. So, ey, völliger Quatsch hier mit dem Weltall und dem Planeten und so. Geht das nicht, ne? Und dann steigt die Dichte an und die Rehe sagen, ah, nur Brombeere ist euch langweilig. Ach, hier haben wir auch noch eine Buche und noch eine Eiche. Auch weg. Und dann sagt man, hey, die Rehe sind schuld. Und ich würde jetzt sagen, seit einigen Jahren, nee, das war schon der Mensch.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich spreche besonders gerne mit Menschen, die mir ein bisschen die Welt erklären, sodass man wieder etwas schlauer ist, wenn man mit ihnen gesprochen hat. Peter Wohleben ist mein Gast heute. Er ist Deutschlands bekanntester Förster. Er ist mittlerweile international bekannt durch sein Buch, das ja auch verfilmt wurde, Das geheime Leben der Bäume. Da hat er ja komplexe ökologische Zusammenhänge für ein breites Publikum verständlich erklärt und viele Menschen haben dadurch auch wieder etwas anders auf die Natur und den Wald geschaut, der ja nicht gut behandelt wird. Das ist seine Kritik, die so vielen Förstern gar nicht schmeckt. Deshalb setzt er sich für eine nachhaltige Forstwirtschaft ein. Was das genau bedeutet, was schiefläuft in der deutschen Forstwirtschaft, auch darüber sprechen wir. Und auch über die Kritik an ihm, dass er Bäume zu sehr vermenschliche. Auch dazu sagt er etwas. Und ich verspreche euch, nach dieser Begegnung werdet ihr auch wieder ein bisschen anders durch den Wald gehen. Ihr bekommt Antworten auf Fragen wie: Wie kommuniziert eine Buche mit ihrem Nachwuchs? Können Bäume sehen, so wie wir Menschen mit unseren Augen? Auch hier ist die Antwort: Ja. Für viele ist es immer noch schwer vorstellbar, dass Bäume wirklich miteinander kommunizieren. Nach diesem Gespräch werdet ihr das vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen können. Der Wald ist so faszinierend und wir können jeden Tag durchlaufen, wenn wir wollen, und verstehen aber so wenig. Also die meisten von uns. Ich denke das auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich durch den Wald gehe, wo es so viel zu entdecken gibt. Insofern war es ein Privileg, mit Peter Wohleben über einige dieser faszinierenden Dinge zu sprechen. Viel Spaß. Komm, gehen wir in den Wald.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Tag Christian, danke für die Einladung.
Du bist der Mann, der verändert hat, wie wir über Wald denken, wie wir über Umweltschutz denken. Der ganz große Bestseller war ja damals Das geheime Leben der Bäume, wurde dann ja auch verfilmt. Seitdem bist du der Lieblingsförster der Deutschen. Klingt immer schön, oder?
Ja, doch, kann man sich nicht beschweren.
Deine Lieblingsbeschäftigung ist es, Empathie für Bäume zu wecken. Denn das sind keine vollautomatischen funktionierenden Bioroboter, schreibst du in deinem neuen Buch. Nein, es sind liebenswerte Wesen. Sie können überraschen, sie machen Fehler, sie lernen, sie kümmern sich auch um andere und sie genießen sogar das Leben. All das erfahren wir in einem neuen Buch, das du geschrieben hast. Das heißt Buchenleben. Ein Baum erzählt seine erstaunliche Geschichte. Ein Baumverrückter.
Okay, da gefiel mir das mit dem Lieblingsförster schon besser. Nein, also ich weiß ja, wie du es meinst.
Baumverrückter ist doch total harmlos.
Auf jeden Fall. Also ich bin verrückt nach Natur. Ich finde Natur super spannend. Schon als kleines Kind fand ich das super spannend. Damals eher so in Richtung Tiere, jetzt in Richtung alles. Und Bäume sind halt sehr groß und deswegen fällt das ins Auge. Und ich habe mich mit denen natürlich sehr intensiv beschäftigt.
Du hast dein eigenes Waldstück. Dort kannst du alles so machen, wie du das möchtest. Das ist in der Eifel. Es ist die Gemeinde Hümmel, ne?
Ja, also ich selber arbeite im Nachbarort Weershofen. Da ist eine Waldakademie von unseren Kindern. Also der Sohn mit seiner Frau betreibt das. Und ich darf da doch als Dozent arbeiten und radel da immer rüber und radel natürlich durch Wald. Also ich, egal wo es ist, ich bin immer im Wald.
Du lebst in diesem alten Forsthaus mit deiner Familie. Und dieses Forsthaus hat garantiert eine spannende Geschichte auch. Wer war da schon alles drin?
Also niemand Berühmtes, aber das ist 1934 gebaut worden. Und wir haben Bilder von der Familie, die da drin gewohnt hat. Wir haben uns mit denen auch nochmal getroffen. Ne? Also die wollten unbedingt nochmal das alte Haus sehen. Also wir haben es inzwischen natürlich renoviert, aber so, dass es so immer noch so aussieht wie früher. Ne? Also sehr, sehr behutsam, natürlich energetisch renoviert. Und haben uns mit denen getroffen und die haben spannende Geschichten erzählt. Zum Beispiel natürlich auch nicht so schöne, dass sie zum Ostereiersuchen 1944 in den dort immer noch vorhandenen Graben gesprungen sind, weil halt Tiefflieger gekommen sind. Ne? Ja. Beim Ostereiersuchen ein bisschen gestört haben. Also traurige Geschichten auch, dass unten im Keller Soldaten von der Ardennenfront Pause gemacht haben. Das war ja gar nicht so weit weg. Und mit den Sachen von denen, die nicht wiedergekommen sind, durften sie dann spielen. Also das sind natürlich ganz traurige Geschichten. Aber das hat natürlich auch viel Freude gegeben. Förster waren früher Selbstversorger. Da gibt es noch so einen alten ehemaligen Schweinestall. Das haben wir ja früher auch eine ganze Zeit lang betrieben, also nicht mit Schweinen, aber großen Garten und Milchziegen und so. Ja, also es hat ganz, ganz viel Freude auch bei Kindern, bei Familie hervorgerufen, dieses Haus.
Seid ihr noch Selbstversorger? Auch heute noch?
Nee, das aber nicht mehr. Das ist uns zu viel. Also, die meisten Leute haben eine sehr romantische Vorstellung von Selbstversorger, wir übrigens auch. Mhm. Und dann wurde so aus 4 Quadratmetern, wurden 8 und dann 50 und dann 100 und dann 300, sodass wir keine Kartoffeln mehr kaufen mussten und auch Sauerkraut selber gemacht haben. Und also wir haben sehr, sehr viel selber gemacht. Auch Mais, ne, also Zuckermais schmeckt ja total lecker. Wir haben selber Milch, Käse, also von Milchziegen gehabt. Wir haben auch selber geschlachtet. Mhm. Ja, das ist kein so schönes Kapitel, ne? Also die meisten Leute essen ja gerne Fleisch. Ne? Ich glaube, sind immer noch 90% der Bevölkerung. Ich würde es auch gerne essen, weil es einfach lecker schmeckt. Ne?
Aber du machst es nicht.
Ich mach's nicht mehr, weil.
Aus ökologischen Gründen, klar.
Nee, auch aus einfach aus Empathie. Weil Schlachten, wir haben es selber gemacht, wir haben gesagt, also wenn wir können es, dann machen wir es selber. Ziegen, Kaninchen. Und das ist natürlich hässlich. Macht man sich nichts vor. Und diese Tiere haben natürlich ein glückliches Leben auf der Weide, draußen und müssen nicht transportiert werden. Aber man muss sie halt töten und dann auseinander montieren, ne? Also schlachten. Und das an dem Tag konnte ich zum Beispiel auch nie Fleisch essen, weil ich einen ganz komischen Geruch in der Nase hatte. Und wir haben immer gesagt, wenn wir das nicht mehr selber machen, kaufen wir auch nichts mehr. Ja. Ne? Möchten nicht, dass es andere machen. Und das ist jetzt ja, so rund 6 Jahre her und das haben wir auch gemacht. Ne? Also wir haben seit dann konsequent gesagt, wir essen dann kein Fleisch mehr.
Aber erstaunlich, dass es so lange gedauert hat. Das klingt eigentlich so, als hättest du den Dreh viel früher eigentlich bekommen müssen.
Ja, das stimmt. So im Nachhinein hätte ich ja früher drauf kommen können. Ja. Aber ich dachte, okay, das ist ein normaler Bestandteil der Ernährung, was es ja für viele Leute auch noch ist. Ne? Und es schmeckt auch lecker. Es gibt ja heute Fleischersatzprodukte, die dem wirklich sehr, sehr nahe kommen. Und ich liebe den Geschmack nach wie vor. Ne? Also ich kann auch jeden verstehen und jede, die sagt, nö, ich esse aber weiter, ne? Alles gut. Ist ja auch meine Entscheidung. Aber ja, das gehörte halt dazu. Und Selbstversorgung, das hat ja auch so ein bisschen was archaisch-romantisches auch. Also das Schlachten vielleicht nicht gerade, aber wenn man dann, wir haben auch Salami selber gemacht und Schinken und was nicht alles, geräuchert in einem alten Räucherofen. Also dieses Handwerkliche, ne, dieses alte Handwerk, auch diese Vorstellung, wirklich vom Samenkorn bis zum Topf drin, alles selber in der Hand gehabt, das ist schon cool. Aber 10% Selbstversorgung bedeutet, 1 Stunde arbeiten pro Tag pro Familienmitglied. Und wenn man sich zu 100% selber versorgen möchte, bedeutet das 10 Stunden, dann ist man halt bei einer Vollbeschäftigung. Ja. So war das halt vor 300, 400, 500 oder 1000 Jahren. Ne? Also die
klar,
Leute stellen
sich das bis abends auf dem Acker, logisch.
Und wir konnten uns mal, wenn man mal ehrlich ist, ich würde mal sagen, so zu 20-30% selber versorgen. Ne? Und ja, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Das geht ins Kreuz. Ja, ich hatte auch schon eine Bandscheiben-OP, hurra. Ich war gerade die Tage beim Orthopäden, der sagte, bei meiner einen linken Kniescheibe wäre so gut wie kein Knorpel mehr drauf. Also ich fahre viel Rad, das kann man super kompensieren, ne?
Ja, ja.
Aber es hinterlässt Spuren. Ja. Also das ist nicht gesund. Also es ist ja nicht wie Sport. Also für Herz-Kreislauf ist das ganz toll, aber für die Gelenke nicht.
Kennst du andere Förster, die auch Vegetarier sind mittlerweile?
Ich kenne tatsächlich keine, weil die meisten auch gerne jagen.
Ja. Ne? Hast du gerne gejagt? Auch
nein,
du?
Nie. Ich fand das immer ganz furchtbar. Tiere totschießen, ne? Also fand ich eigentlich schlimmer als Schlachten, weil beim Schießen sitzt nicht jeder Schuss. Also jeder, der was anderes behauptet, müsste lügen. Also Tiere schießen ist nochmal eine Nummer brutaler. Das muss ich schon sagen.
Aber du hast es gemacht. Du musstest es machen als Förster.
Ich habe es gemacht, wenig, aber ich habe es gemacht. Also mittlerweile Jagdschein abgegeben, Waffen verschrottet, alles weg, ne? Logischerweise. Aber damals habe ich es gemacht, weil ich dachte, Wald wächst nur, wenn man, das liest man ja überall, viele Rehe schießt, weil die wiederum fressen sonst die kleinen Laubbäume und die Nadelbäume mögen sie nicht. Dann wachsen überall nur Nadelbäume, aber die wollen wir ja nicht mehr. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir hin zum ökologischen Wald wollen, müssen wir ganz viele Rehe totschießen, dachte ich damals und habe es deswegen zumindest auch ganz stark propagiert.
Mhm. Einige denken das immer noch, oder?
Es denken noch ganz viele. Und das ist das eigentlich das Erschütternde daran, weil es gibt ja mittlerweile Studien dazu. Also ich liebe ja Studien, weil das ist ja letztendlich die Basis unserer Gesellschaft, dass man sagt, was ist denn überhaupt Fakt? Ist ja generell ein großes Thema, ne? Und da müssen wir sagen, Fakt ist das, was Wissenschaft aufgrund konservativer Methoden, sprich Studien, sauberes Studiendesign, Peer Review, das heißt, gucken unbeteiligte, unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nochmal drüber, dann wird es in Fachmagazinen veröffentlicht, in einer breiten Diskussion. So, also das sind Fakten heutzutage. Alles andere ist Meinung. Ne? Die kann richtig oder falsch sein, aber ich liebe es eben anhand von Fakten zu argumentieren. Und da gibt es eine schöne Studie der Uni Mainz, die schlüssig nachweist, dass der Wald das selber hinkriegt. Wo er denkt, Überraschung, weil da gibt es seit 380 Millionen Jahren, Menschen seit 300.000 Jahren, Forstwirtschaft seit 300 Jahren und heute denkt man, also wenn wir nicht jedes Jahr 2 Millionen Säugetiere totschießen, allein in Deutschland, dann klappt das nicht mehr. Das ist schon merkwürdig, oder?
Ja, aber sag mal, gibt es nicht für jede Meinung eine Studie, die diese Meinung belegt?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist übrigens dieses False Balancing, ne, was wir heutzutage haben. Sie kennen das von ExxonMobil zum Thema Klimawandel. Ne? Da gibt es dann irgendeine Studie, die dann zumindest so interpretiert wird, dass man sagt, naja, aber da gibt es ja eine zweite Meinung. Nee, also in diesem Fall ist es zumindest für die Eifel recht eindeutig belegt, dass es die Bäume waren, die sich die Pflanzenfresser vom Hals gehalten haben. Es ist der ewige Streit zwischen Wiesen, ich sag mal Fanatikern, ein bisschen despektierlich, und Urwald-Fanatikern, zu denen gehöre ich. Ich sage, wir brauchen Urwald, weil der würde hier überall wachsen. Übrigens auch hier, wo das Studio steht.
Und, ja, wir sind in Köln gerade hier.
In Köln, wunderschön.
Am Rheinberg-Gürtel, Deutschlandradio.
Ja, wunderbar, werden hier bestens betreut. Ich habe sogar Wasser bekommen, also ich hätte auch Kaffee bekommen.
Ja, haben wir aber zu spät gesehen.
Nee, wäre es aber nochmal gegangen. Ja.
Finde ich beim cool. Nächsten Mal, aber kriegst du einen Kaffee?
Aber diese Mega-Herbivoren-Theorie, die hört sich sehr sperrig an, aber die ist verantwortlich für den ganzen Naturschutz, den wir draußen sehen. Es spielt in der Lüneburger Heide eine große Rolle. Also egal, wo man hinkommt, spielt das eine Rolle. Das ist die Theorie der großen Pflanzenfresser. Und die Theorie geht so, die großen Pflanzenfresser, Wollmaß, Nashorn, Waldelefant, das gab es ja alles früher hier, die sind hier rumgezogen, haben die ganzen Bäume aufgefressen, die kleinen, und es sind nur ein paar durchgekommen und dann hatten wir eine Savanne wie in, sagen wir, Ostafrika. So war das eigentlich. Und dann kam der böse Mensch mit seinem Flitzebogen und hat die alle abgemurkst. Die sind dann ausgestorben und dann konnte der Wald zurückkehren. Ein dunkler, großer Wald. Und die Buche, die vor 4.000, 5.000 Jahren, je nachdem, eingewandert ist, die wäre ohne den Menschen, hätte die gar keine Urwälder bilden können, weil die konnte nur kommen, weil die großen Pflanzenfresser ja alle weg waren. Jetzt sagt man sich, okay, unsere moderne Buche, also Fagus sylvatica, die gibt es seit ungefähr 2 Millionen Jahren. Da haben hier noch keine Menschen gejagt, okay. Egal, aber diese Theorie ist, die besagt dann, oh, wir haben ja keine großen Pflanzenfresser mehr, also jagen wir jetzt Wasserbüffel oder Heckrinder in den Wald oder Ponys oder so und lichten den so ein bisschen auf. Also das ist die Mega-Herbivoren-Theorie für den Naturschutz. Wir holen uns große Pflanzenfresser zurück, die sollen den Wald so ein bisschen offen halten. Und gleichzeitig sagen aber dieselben Leute, schießt mehr Rehe und Hirsche, sonst wächst der Wald nicht. Also wir haben ja große Pflanzenfresser. Mhm. Also diese Waldbeweidungsprojekte, die sind eigentlich total irrsinnig, ne, weil das ist ja ist fast schizophren. Auf der einen Seite soll man die echten Wildtiere totschießen und setzt da stattdessen Haustiere aus, die den Wald so richtig ruinieren. Jetzt kommen wir auf die Bäume zurück. Ja, ich weiß. Wenn du zwischendurch eine Frage stellen, ich kann die Sendung auch komplett übernehmen, Frage stellen möchtest.
weiß ich. Nee,
aber die Studie, die ist echt cool. Ende. Uni Mainz hat das ermittelt. Die Uni Mainz hat mal in die Kraterseen geguckt und da Bohrkerne aus dem Schlamm gezogen. Da kann man so wie im Grönland-Eis gucken, was ist denn da gewesen in den Schichten. Hat so 30.000, 40.000 Jahre zurückgeschaut.
Wie weit runter geht das?
Das weiß ich nicht. Also, müsste ich mal nachlesen.
Aber wir reden von hunderten Metern.
Nee, ich glaube, so tief ist das gar nicht.
Okay.
Ne? Aber das weiß ich nicht genau. Ne? Also ich glaube, das geht wirklich, wir reden dann über Meter, nicht über hunderte Meter.
Okay, alles klar.
Aber das müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall haben die so Bohrkerne gezogen, wo man eben nach dieser Schichtung so 30, 40 oder wie viel tausend Jahre zurückschauen kann. Und dann haben die gesehen, man weiß relativ genau, wie hoch die Besiedlungsdichte mit Steinzeitmenschen war. Und woher weiß man, wie viel Pflanzenfresser es gegeben hat? Anhand von Pilzsporen von Pilzen, die nur auf Pflanzenfresserkot wachsen. Da sieht man, in dieser Schicht sind ganz viele solche Pilzsporen, muss es also auch viele Pflanzenfresser gegeben haben. Und hohe Pflanzenfresserpopulation und hohe Steinzeitmenschendichte haben sich nicht gestört. Also bei hoher Besiedlungsdichte durch den Menschen gab es trotzdem viele große Pflanzenfresser. Also war es nicht der Mensch. Und plötzlich tauchen Baumpollen auf in diesen Schichten. Und da verschwinden diese Pilzsporen. Also es waren laut dieser Studie ziemlich eindeutig die Bäume, die rausgeschmissen haben, ausgerottet haben, zumindest lokal. Und wodurch? Durch Lichtmangel. Das ist eine irre Waffe. Also nicht Gift, nicht Dornen, sondern Lichtmangel. Wenn es dunkel wird am Boden, dann verschwinden die Gräser und Kräuter und die großen Pflanzenfresser verhungern. So sind die rausgeschmissen worden. So, wie sind wir überhaupt darauf gekommen, auf das Thema? Das
ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ging um die Studie, auf jeden Fall aus Mainz.
Ja. Es ging um das Forsthaus.
Es fing mit dem Forsthaus an.
Es war Jagd. Peter. Ist Jagd nötig? Aha.
Wir waren bei den
Rehen. Genau, es ging über Fleischessen, Jagd. So, jetzt kommt der Faden wieder. Und ich habe das auch immer vertreten. Mittlerweile sage ich, Jagd ist zumindest für den Wald überflüssig. Die wird nur deswegen notwendig, weil wir die durch das ständige Rausholzen von Bäumen den Wald so auflichten, dass auf dem Boden auf einmal wieder ganz viele Pflanzen wachsen. Das ist ja das, was die Bäume nicht wollen. Da wächst auf einmal wieder ganz viel Gras, Kräuter, Brombeeren. Und
das
dann,
wollen die Bäume nicht.
Das wollen die Bäume nicht. Die wollen ja nicht, dass Pflanzenfresser sich dort aufhalten. Und die kommen jetzt alle in den Wald und haben da sehr viel Futter am Boden. Ne? Gerade Brombeere, Wintergrün ist ein Bombenfutter für Rehe. Und dann steigt die Dichte an und die Rehe sagen, nur Brombeere ist ja echt langweilig. Ach, hier haben ja auch noch eine Buche und noch eine Eiche. Auch weg. Und dann sagt man, hey, die Rehe sind schuld. Und ich würde jetzt sagen, seit einigen Jahren, das war schon der Mensch. Wir haben hier den Wald so stark aufgelichtet, dass wir den Bäumen die Waffe der Dunkelheit aus der Hand schlagen. So, das war der Bogen.
Das war der Bogen. Und wir sind wieder bei der Buche, die dein Lieblingsbaum ist, oder? Die Buche. Ich meine, du hast ein ganzes Buch geschrieben, du hast den ersten Teil dieses Buches erzählt, die Buche selber. Und es ist eine ganz konkrete Buche, die bei dir hinter dem Forsthaus auch steht.
Genau.
Wie alt ist die?
Die ist so mindestens 200 Jahre alt, so genau weiß ich das nicht, weil die nicht gepflanzt worden ist.
Kennst du die Bäume alle bei dir in der Reservat?
Also nein. Dafür ist das zu viel. Okay. Aber einen ganzen Haufen.
Haufen kennst du. Okay, also das ist deine Lieblingsbuche, zu der du auch einen ganz besonderen Bezug hast. Warum hast du dir gerade diese Buche, diesen Baum ausgesucht?
Naja, es ist irgendwo auch natürlich ein bisschen Zufallsfund. Die steht in einem Reservat hinter dem Forsthaus, was ich damals mit habe einrichten helfen. Da wird seit über 30 Jahren nicht mehr drin rumgesägt, ne, was schon mal relativ viel ist für deutsche Verhältnisse.
Bist du noch offizieller Förster auch für dieses Gebiet oder macht das jemand anders? Du darfst da nur wohnen.
Ja, genau. Also ja, das macht jemand anders. Ich selber arbeite eben in der Waldakademie mittlerweile.
Aber ihr versteht euch gut, du und der Kollege.
Ja, also der
kriegt keinen Ärger mit dir, weil er was falsch macht.
Nee, das ist ja ein Reservat. Das ist auch geschützt. Das ist entsprechend. Ein Reservat. Das ist auch abgesichert durch einen Grundbucheintrag. Da passiert nichts mehr. Ne?
Stimmt.
Und Diese Buche, die steht halt relativ oben am Hang in der Nähe unseres Gartens und da komme ich halt öfter mal hin. Ne? Und hab dann ein Auge drauf und gucke, was macht die denn da so? Und auf der einen Seite bröselt die Rinde schon runter, ne? Da ist schon Käfer drin und Pilze und ich denke mir, hoffentlich kippt die nicht um, mal in einem Sturm. Und ich habe irgendwann gedacht, Mensch, das wäre doch mal interessant zu wissen, wie sich so ein Baum fühlt und was der so erlebt, wenn der erzählen könnte. Und es gibt Bücher über alte Bäume, auch schöne Bücher, aber die benutzen Bäume als Projektionsfläche. Ja, die sagen, in dem Schatten hat schon Goethe gerastet oder Napoleon ist mit seinen Armeen vorbeigezogen oder irgend sowas, ne, kann man alles machen. Aber das geht der Buche natürlich an der Wurzel vorbei. Ja. Interessiert die nicht. Ne, was ist Napoleon, kennt ihr ja gar nicht, sondern die interessiert sich ja viel mehr. Was machen die anderen Bäume, was machen die Pilze, was machen die Insekten, was machen Rehe? Und die zweite Challenge für mich war, ist das nicht stinklangweilig, 200 Jahre auf derselben Stelle, ohne sich wegzubewegen? Für uns Menschen wäre das ja die Hölle.
Ja.
Ne? Aber für einen Baum ist das ja ganz normal. Also im Gegenteil, für den wäre es die Hölle, er müsste raus. Ne? Und sich da rein zu versetzen, also das war für mich die Aufgabe. Und streng genommen muss man sagen, es ist ein Roman, den der Baum geschrieben hat und ich habe es aufgeschrieben.
Ja, und in der zweiten Hälfte kommen dann so ein paar wissenschaftliche Belege auch, die sozusagen diese Geschichte unterfüttern. Mir fällt gerade ein, es heißt doch immer, Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen.
ganz schlecht. Also es geht ums Gewitter, ne?
Es geht ums Gewitter, genau. Ja. Und ich meine, den Spruch habe ich damals bei der Bundeswehr gehört. Aha. Ich weiß, ich bin nicht mal sicher, ob er vielleicht sogar in irgendeiner ZSV steht. Das ist die Zentralverordnung für ZV, wie auch immer die Abkürzung war, für diese Dokumente. Aber wahrscheinlich war es einfach nur ein Spruch. Aber diese, den habe ich noch im Kopf. Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen. Bei Gewitter, bei Blitz. Okay, und der ist Quatsch?
Also ich hoffe, die Bundeswehr macht das nicht, weil sonst ist sie nicht mehr einsatzfähig. Vielleicht lag es auch daran, weil zu viele Buchen gesucht worden sind.
Nein, der stand nicht in der ZSV, wahrscheinlich nicht offiziell. Aber offiziell stehen ja Dinge drin, wie bei einer Wassertiefe ab 80 Zentimeter hat der Soldat selbstständig mit Schwimmbewegung zu beginnen. Oder bei Einbruch der Dämmerung ist mit Dunkelheit zu rechnen. Dies sind zum Beispiel Dinge, die standen ja wirklich in dieser Zentralverordnung früher. Das mit dem Buchen wahrscheinlich.
Hätte
nicht.
Das aber auch drin stehen können, das ist ja dann fast noch besser. Ne? Okay. Also es hängt damit zusammen, bei Gewitter schlagen Blitze überall ein. Ne? Also wenn der Baum groß genug ist, dann knallt's.
Hauptsache ist hoch. Er sucht sich ja, das Gewitter, der Blitz sucht sich ja den höchsten Punkt. Ne?
Meistens zumindest. Meistens. Ne? Also da, wo einfach die Spannung am besten abzuleiten ist. Und bei einer Buche, die hat eine glatte Rinde, da gibt es einen glatten Wasserfilm. Und wenn ein Blitz dort einschlägt, läuft der außen auf der Rinde ab. Ne, weil das ist der Wasserfilm, leitet ja, ne, und dann geht er eben in den Boden. Man sieht am nächsten Tag nichts. Bei einer Eiche ist es so, die hat eine raue Rinde, da tropft das Wasser runter, es ist kein durchgehender Wasserfilm. Und dann läuft der Blitz innen im Splintholz, das sind quasi die Wasserleitungen des Baumes, die sind aber eben hauchdünn nur, läuft er da runter. Und weil die so hauchdünn sind und es eine irre Energie ist, verdampft das Wasser und dann platzt der Baum auf. Das sind so Blitzrinnen, so nennt man das dann. Dann kommt man am nächsten Tag hin, das haben die Leute auch gesehen früher. Immer bei der Eiche sieht man Blitzschäden, also schlägt er wohl immer bei der Eiche ein. Und bei der Buche sieht man nichts, also war da kein Blitz. Ne? Also es ist in jedem Fall nicht schlau, sich unter irgendeinen Baum zu stellen bei Gewitter. Sieht man ja leider in den Nachrichten immer mal wieder, fast jeden Sommer leider, dass Leute sich bei Gewitter unter einem Baum flüchten. Ne? Also unbedingt, nein,
ist
bitte nicht.
Ist eine freie Wiese besser?
Also sicher als ein Baum. Ganz bestimmt.
Weil ich gerade keinen faradayschen Käfig zur Verfügung habe.
Also wenn ein Baum in der Nähe ist, dann würde ich mal so, ich sag mal, 50 Meter Abstand und dann zusammenkauern. Weil diese Ströme, man sieht das sehr schön, wenn ein Blitz in einen Baum einschlägt, habe ich im Wald schon gesehen, dass im Umfeld bestimmt 10, 15 große andere Bäume mit abgestorben sind. Das waren so alte Douglasien, die sind besonders empfindlich. Das heißt, diese Ströme, die da im Boden laufen, die gehen schon noch über eine ganze Strecke. Also ich würde mal, ne, so, ich kenne jetzt keine genaue Zahl, aber so 50 Meter, denke ich, ist ganz okay. Zusammenkauern, ne, sich möglichst klein machen und da hoffen, dass der Blitz dann in den Baum nebenan einschlägt.
Ja, guck mal, interessant. Dann haben wir das mal gerade gerückt. Du schreibst ganz viel über das, was mit den Buchen passiert und wie intelligent Buchen auch sind, was für eine Gemeinschaft sie leben. Ne? Du erzählst von dem Zucker, der weitergegeben wird, nicht nur an den eigenen Nachwuchs, aber auch an befreundete Bäume, müssen wir sagen, an Nachbarbäume. Interessante Beobachtung. Die denken nicht nur an sich selbst, die Buchen denken auch an andere. Sag, warum die so altruistisch sind.
Ja, und wenn wir da noch Zeit haben, dann kann ich dir auch die Untersuchung dazu nennen, dass Pflanzen generell Familienmitglieder erkennen, Nachbarschaft erkennen. Das sind keine Zufälle. Ja. Also gibt es tatsächlich mittlerweile gut nachgewiesene Beobachtungen. Aber warum machen die das? Weil Wald als Ökosystem kann was ganz anderes als ein einzelner Baum. Und deswegen arbeiten Bäume generell zusammen. Da gibt es auch schöne Belege dazu aus der Forstwirtschaft. Also je länger Forstwirtschaft ruht, desto weniger Wettbewerb gibt es unter den Bäumen. Also Wettbewerb ist offenbar in natürlichen Wäldern überhaupt kein Thema. Also was können Bäume? Das hat übrigens Alexander von Humboldt schon beobachtet. Die können kühlen. Im Vergleich zu einer Stadt wie Köln oder Stuttgart oder Baden-Baden oder was auch immer. 10, 15 Grad im Sommer im Durchschnitt kühlt der Wald runter. Hm. Und wie macht er das? Durch Wasserverdunstung? Das hat Alexander von Humboldt so um 1800 schon sehr, sehr schön beschrieben. Und also auch genau, wie das funktioniert, ne, über diese Verdunstungskälte und so. Und das Zweite ist, das Wasser ist nicht weg. Das denken übrigens bis heute viele Forstbetriebe, also Försterinnen und Förster, dass Bäume Wasser verbrauchen. Nein, das tun sie nicht. Bäume, also Wälder, machen Regenwolken. Und zwar aktiv. Gut nachgewiesen. Wie machen die das? Also das Wasser verdunstet.
Also die haben ihre eigene Klimazone. Ne?
Richtig.
Also die können ihr eigenes Wetter machen.
Genau.
Auch wenn es ein Kilometer daneben ein ganz anderes Wetter ist. Die können ihr eigenes Wetter
machen. Die können ihr eigenes Wetter machen. Das sieht man schön auf Satellitenbildern, wo die Temperaturkarten abgebildet sind. Also wirklich auf, ja, ich würde mal sagen, auf 10 Meter genau sieht man, da ist es kühl. Wir haben das bei uns zum Beispiel auch bei den Schutzgebieten, die wir haben, rund um die Waldakademie, die sieht man sehr schön. 10 Grad kühler zum Beispiel als die Wiesen nebenan. Das wird ganz scharf abgrenzt. Wir haben gerade jetzt vor ein paar Wochen aktuelle Temperaturkarten bekommen. Also kühlen es massiv runter, weil Bäume mögen es nicht heiß. Und das Wasser ist nicht weg, das ist über dem Wald. Und gleichzeitig mit dem Wasserdampf gasen bestimmte Kohlenstoffverbindungen aus den Blättern aus. Es gasen Pilzsporen, werden mit hochgezogen. Und auch spezielle Bakterien, die auf den Blattoberflächen sitzen. Zu Milliarden steigen die mit auf und bilden in den Wolken Eiskristalle. Und dann regnet es zurück. Mhm. Also das sind Wasserkreisläufe, das sind keine Wasserverbräuche.
Ja. Die sind in der Lage zu lernen, die sind in der Lage, sich anzupassen.
Richtig.
Du erzählst diese Geschichte natürlich für die Buche, als sei sie ein Wesen, ähnlich einem Menschen mit Empfindungen. Sie hat eine Haut, sie hat Gefühle, sie hat sogar ein Gedächtnis und sie kann hören. Ja. Eine Buche kann hören, denn geräuschmäßig passiert da so einiges. Ja. Unter der Erde oder auch in der Eiche, in der Buche selber, vor allem aber unten, ne, im Boden.
Also da ist es erforscht. Wir wissen, bei Pflanzen ist ja noch gar nicht viel erforscht. Das nennt man so ein bisschen Plant Blindness, dass man auf Pflanzen nicht schaut. Nur so als Beispiel, was würdest du schätzen, wie viel Prozent der Biomasse auf dieser Erde ist pflanzlich? Nur eine Schätzung.
Ungefähr 87.
Ja, es liegt schon gar nicht schlecht, es sind über 99.
Okay,
sogar. Also das ist ein Pflanzenplanet. Mhm, ne? Also wir leben auf einem Pflanzenplanet. Alles andere, die ganzen Tiere und so, ist eigentlich Nebensache in Bezug auf die Masse. Ne? Und trotzdem gucken wir immer auf Tiere, logischerweise. Gibt es echt einen Ausdruck mittlerweile für, der heißt Plant Blindness. Und deswegen hat man da sehr wenig erforscht. Aber mit den Wurzeln zum Beispiel, das ist schon lange ein Thema. Mhm. Das vorletzte Buch von Charles Darwin, das ist ja auch kein No-Name, ist über... unter anderem über Wurzeln, also geht es um Pflanzenbewegung und wo sitzt das Pflanzenhirn? Und er, das schreibt er auch ausdrücklich, das sitzt in der Wurzelspitze ähnlich wie bei, es ist ein Hirn ähnlich wie bei Tieren. Hat Charles Darwin untersucht auf über 500 Seiten. Na, ich habe es mir im Original besorgt.
Ja, mit ganz anderen Möglichkeiten, als wir heute haben. Also im Prinzip würde man das nicht so ernst nehmen, was Charles Darwin damals geschrieben hat.
Und dann schaut man sich mal an, wie haben die das untersucht damals? Also wirklich sehr, sehr genau, sehr dezidiert. Also die hatten andere technische Möglichkeiten, nämlich weniger, aber deswegen hatten die genauso ein Hirn auf den Schultern und haben natürlich auch Labore gehabt, Mikroskop und so weiter, das gab es ja alles. Wenn man schaut, also super akribisch ermittelt und das wird zum Beispiel gestützt durch neueste Studien, die Uni Bonn zum Beispiel forscht an solchen Sachen und da sieht man, aha, in den Wurzelspitzen sind hirnähnliche Strukturen, da finden elektrisch und chemisch sehr ähnliche Prozesse wie bei unserem Gehirn statt. Ist unfassbar. Ich sag mal, ein Experiment, wo die das, es gibt, man kann übrigens auf YouTube auch nachschauen. Also wer es nachschauen möchte, der heißt Felipe Yamashita, ist ein Doktorand aus Brasilien. Die haben mal geschaut, findet die Reizverarbeitung wirklich dort im Pflanzenhirn statt? Ist das wirklich so ein Zentralorgan oder ist es doch so ein Bioroboter? Was haben die dazu gemacht? Da steckt man bei Erbsen ein Stöckchen neben die Erbse und die hat ja so Ranken und wenn die gegen den Stock kommen, die Ranken, dann ringeln die sich drumherum. Kennt man auch von Kürbissen oder Bohnen oder so, ne?
Ja. Okay.
Die Frage ist, ist das vollautomatisch? Ja. Also die ranken, das sind diese peitschenartigen Ausläufer.
Und warum rankt sie sich erstmal rum?
Ja, genau. Also die rankt sich dann, um sich natürlich da festzuhalten, sonst kann die Erbse nicht in die Höhe wachsen.
Okay,
ne? Das ist eine Stabilisierungshilfe.
Ja.
Ne? Jetzt ist die Frage, macht die das vollautomatisch, wenn die Ranke so, ne, die rudert, wenn man das in Zeitraffer sieht, so ein bisschen durch die Gegend rum, boff, kommt die gegen dieses Stöckchen und dann wickelt sich das halt drum. So, ist das vollautomatisch? Ja, nein. Das haben die versucht zu ergründen und haben dann den Kontrollerbsen die Wurzelspitzen gekappt, also die quasi Hirn amputiert.
Mhm.
Da sieht man das schön in diesem Zeitrafferfilmchen, dass die hirnamputierte Erbse, wenn die Ranken gegen das Stöckchen kommen, sich nicht mehr drum wickeln. Die kriegt es nicht mehr mit.
Okay.
Ja, das ist also ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis. Das heißt, diese Ranken sind sowas wie Hände. Also unsere Hände reagieren auch nicht autonom, wenn wir jetzt hier irgendwo entgegenkommen, dass sie sich automatisch festkrallen, sondern das ist schon eine Hirnleistung. Bei Pflanzen ist das genauso. Also es ist wirklich ganz, ganz rührend anzusehen in diesen Videos. Und nochmal, das ist Uni Bonn, das ist ja keine Esoterikbude. Also das wird eigentlich ganz gar nicht oft genug betont. Das hat aber schon Charles Darwin ermittelt. Wirklich sehr akribisch und wird heute durch moderne Forschungsmethoden sehr, sehr gut bestätigt. Übrigens bis hin zu den Neurotransmittern sehr ähnlich. Das bedeutet, man kann die auch, das wird in solche Versuche werden an der Uni Bonn auch gemacht, die mit synthetischen Narkosemitteln, die für uns Menschen entwickelt wurden, zu betäuben, auch das funktioniert.
Mhm.
Also man kann die damit auch lahmlegen. Lidocain zum Beispiel, das kennen Erbsen zum Beispiel ja evolutionär gar nicht.
Ich bin trotzdem immer wieder erstaunt, wie man das herausfindet.
Ja.
Also es klingt eigentlich simpel, dass man zum Beispiel den Weg der Zuckermoleküle nachvollziehen kann. kann. Ne? Die werden aus dem Mutterstamm einfach an die Kinder und so, an die Nachbarn einfach gegeben. Die brauchen Zucker. Ja. Ist überhaupt das große Thema bei diesen Bäumen. Und trotzdem, wie kann ich, rein technisch gesehen, gib uns einen ganz kurzen Einblick, wie kann ich ein Zuckermolekül verfolgen, dass ich weiß, es ist wirklich auch dieses Molekül?
Das geht sehr einfach. Und zwar werden da gibt es, glaube ich, auch im Internet Filmchen dazu, da werden Plastiktüten.
Es gibt zu allem Filmchen.
Ja, das ist was Schönes, weil man es nachvollziehen kann. Ne? Da werden so Plastiktüten, so Glasigtüten über die Zweige gezogen und mit radioaktivem CO2 aufgepumpt. So, und der Baum baut das in seine Zuckermoleküle ein und dann kann man mit dem Geigerzähler nachverfolgen, wo landet der denn. Ne? Also sieht man richtig schön im Geigerzähler. Ich meine, das klingt jetzt nicht besonders schön, aber okay, es gibt ja auch so Untersuchungen bei Menschen, ne? Schilddrüse und so, ist halt so. Ne? Auf jeden Fall wird da mit dem Geigerzähler nachverfolgt, wo landet denn das, wo prasselt es denn da hier, ne? In diesem Dosimeter. Und dann sieht man, aha, es ist bevorzugt der eigene Nachwuchs, wo dieser radioaktive Zucker landet.
Guck mal, dann ist am Ende doch gar nicht so kompliziert.
Nee, ist gar nicht so kompliziert.
Bäume können sich sogar waschen.
Ja.
Da bildet sich so ein Schaum, habe ich in deinem Buch gelesen. Nach einem Platzregen zum Beispiel entwickelt sich da so ein seifiger Schaum. Ja. Was ist die Funktion? Warum?
Ja, also auch schön, dieser Schaum, der besteht aus Saponinen. Das sind Seifenstoffe, wo ich immer denke, das ist übrigens ein großes Problem in der Wissenschaft. Wissenschaft erfindet neue Ausdrücke für Tiere und für Pflanzen. Andere als für uns. Und deswegen, es ist wissenschaftlich okay, und man muss das auch scharf sortieren, damit man sich untereinander versteht, aber wir verstehen das dann nicht mehr. Es ist übrigens auch ein anderes Thema bei Augen. Bäume haben ja auch Augen, mit denen sie wahrscheinlich, deutet gerade alles darauf hin, auch scharf sehen können.
Und aber sehen heißt was, genau?
Ja, da können wir mal erstmal die Seife, dann kommen wir auf sehen.
Weil sehen.
Da kommen wir nämlich wieder zur Uni Bonn zurück. Da laufen irre Versuche aktuell. Also bleiben wir mal bei der Seife. Die Seife, diese Seifenstoffe sitzen in der Rinde. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber da läuft dann das Regenwasser runter, ne, wenn es ordentlich regnet und das schäumt auf. Ne, das kennen vielleicht manche, die jetzt zuhören. Ja. Schaumbätzchen am Stammfuß, gerade bei Buche sieht man das ganz gut. Aber das muss ja jetzt nicht dasselbe sein. Wir benutzen das jetzt zum Händewaschen, ne, um da irgendwelche Mikroorganismen loszuwerden. Genau, das ist wahrscheinlich auch die Funktion dieser Seifenstoffe, um Mikroorganismen loszuwerden. Also kann man platt sagen, das Duschgel, das haben Bäume erfunden.
So, also, das ist die Seife.
Ja.
Jetzt sagst du, sie können auch sehen und du vergleichst es wirklich mit der Funktion eines menschlichen Auges.
Genau, also natürlich nicht ich, auch das machen andere Leute. Ne? Ich
die
bin
Bonn.
Ja quasi nur in Anführungszeichen Übersetzer. Wir gehen mal zurück zu Gottlieb Haberland, den wirst du nicht kennen. Das ist ein Botanikprofessor der Uni Graz.
Kumpel von Darwin, ne?
Ja, also nicht viel später, ne? Genau. Okay. Ich liebe das, weil man sagt, ah Mensch, da sind schon ganz andere Leute drauf gekommen. Und auch das Buch habe ich mir im Original besorgt, was übrigens gar nicht so schwer ist. Das sucht kein Mensch. Ne? Also in dem Fall habe ich es, glaube ich, aus Norwegen bestellt. Das kostet dann, ich sag mal, 60 Euro. Ist jetzt nicht ganz billig für ein Buch, aber es ist erschwinglich.
Auf Englisch geschrieben?
Auf oder? Deutsch.
Auf Deutsch geschrieben.
Und in Norwegen vermute ich mal, dass Leute nicht so viel deutsche Bücher lesen, schon gar keine alten. Deswegen kriegt man das da günstig in den Antiquariaten. Naja, auf jeden Fall hat er das 1905 ein ganzes Buch darüber geschrieben, über die Lichtsinnesorgane der Laubblätter. Und hat auch heimische Bäume untersucht, ne, auch Buche, Birke und so weiter. Und hat da optische Linsen festgestellt über augenähnlichen Apparaten, die im Blatt sitzen. Also die nicht der Photosynthese dienen, hat das akribisch untersucht, wo ist der Brechungspunkt dieser Linsen, was sind das für Organe, gibt es da auch Stäbchen, Zäpfchen, nein, die gibt es nicht. Okay, wie machen die denn das dann?
Also sehr genau. Aber die können nur Helligkeitsstufen dann unterscheiden.
Nee, da kommen wir gleich dazu. Ah. Also übrigens, für Helligkeitsstufen brauche ich keine Linse.
Okay, ja.
Ne? Da reicht einfach ein lichtsensibles Organ, aber da brauche ich keine Linse vorschalten. Ne? Also diese Linse, den Fokus genau berechnet, hat er alles gemacht. Schreibt übrigens vorne drin schon direkt, dass er es nicht Pflanzenaugen nennen möchte, weil er die Diskussion vermeiden möchte. Die Kinder, weil das genau wie du reagierst, reagiert ja auch konservative Wissenschaft. Ja. So ähnlich wie bei Kopernikus, so ein völliger Quatsch hier mit dem Weltall und dem Planeten und so geht das nicht. Ne? Diese Reaktionen haben wir heute auch aus konservativen Kreisen. Das ist nicht unumstritten. Und deswegen, das war damals schon so, 1905, hat der gesagt, okay, ich nenne das Ocellen. Ocellen heißen aber Insektenaugen. Auch denen gestehen wir übrigens nicht zu, dass das so richtige Augen sind. Also müssen wir anders nennen.
Okay. Aber das bei Fliegen, das sieht aus wie ein richtiges Auge.
Die sehen auch richtig. Ja. Die sehen auch vollkommen klar. Die sehen auch scharf. Das ist alles gut ermittelt. Aber trotzdem heißen die Dinger Ocellen. Und er hat das dann auch bei Pflanzen Ocellen genannt, um das so ein bisschen aus der Kritik rauszunehmen, weil er wollte ja eigentlich seine Forschung präsentieren und nicht direkt eins um die Ohren gehauen kriegen. Ja, Pflanzenaugen, so geht das nicht. Ne? Schreibt er schon vorne dran. So, aber er hat das akribisch ermittelt, dass das nur dem Sehen dienen kann, ne? Und nicht nur hell-dunkel. Okay, das war 1905. Und dann ist das mal 100 Jahre liegen geblieben. Nee, es ist 90 Jahre liegen geblieben, weil dann kam die Uni Tübingen 1995. Überschrift der Uni Tübingen, auch Pflanzen können sehen. So eine schöne Studie. Ja, man denkt, ja, das hätte man eigentlich früher wissen können.
Wo haben Sie es veröffentlicht? In der Bild-Zeitung der Wissenschaftler?
Nee. Also das wird erstmal natürlich in Fachmagazinen veröffentlicht, aber auch auf der Homepage der Uni. Mhm. War eine Pressemitteilung sogar. Und die haben ermittelt, wie das elektrisch und chemisch funktioniert. Ne? Also das wird auch bei uns im Auge ja teilweise in Molekülkomplexe übersetzt. Und das ist bei Pflanzen fast identisch. Ach ja, okay. So, dann blieb das auch nochmal, ich sag mal, ein Vierteljahrhundert liegen oder sogar noch länger. Und dann hat sich die Uni Bonn nochmal drum gekümmert, auch mit diesem Felipe Yamashita. Und die Frage ist ja, wie will ich denn rausfinden, was eine Pflanze sieht?
Ja, genau.
Also weil ich, wenn ich das experimentell nachvollziehen will, dann müsste ich ja wissen, was macht die damit und kann das dann simulieren. Aber ich meine jetzt im Ernst, also wenn eine Buche was sieht, reagiert die auf ein Reh oder reagiert die auf Schnecken oder reagiert die auf Nachbarbäume oder, und das kann ich ja dann, wenn ich das triggern will und sage, ah, da habe ich ein eindeutiges Wenn-Dann-Ergebnis, dann muss ich wissen, was kommt hinten raus.
Das kurze Frage zwischendurch. Diese Ozellen sind in den Blättern am Rand oder mittendrin oder am Ende?
Die sind überall mit so verteilt.
Überall verteilt.
Ja, ja. Okay. So ein Blatt hat irre viele Organe.
Aber so klein, dass wir sie nicht wahrnehmen. Genau. Genauso wie es ja auch kleine Roboter gibt. Es gibt ganze Zahnräder, ganze Motoren, Chips und so weiter. Mhm. Die sehen wir mit bloßem Auge nicht. Und trotzdem sind dort kleine Zahnräder, die ineinander greifen. So kleine Maschinen gibt es, die wir nicht mit bloßem Auge sehen. Das hilft vielleicht, das mit den Blättern zu verstehen.
Ja, es hilft vielleicht auch, wenn man sich mal eine Spinne anguckt. Auch eine Spinne hat ja ganz viele Augen. Und man sieht ja nur die kleinen schwarzen Kügelchen. Oder bei einer Fliege. Versuch mal bei einer Fliege mit bloßem Auge die mehrere hundert Ozellen zu sehen.
Okay.
Das wird dir auch nicht gelingen. Mhm. Also Augen können sehr klein sein.
Aber die Blätter, woher die wissen Blätter. Wir, dass sie wirklich sehen?
Genau, woher wissen wir das? Und die mussten eine Pflanze finden, bei der sie wissen, was will die sehen, wie reagiert die und können wir das künstlich triggern, um herauszufinden, sieht die das scharf? Und dazu haben die eine Pflanze gefunden, die wächst, die heißt, es gibt nur einen lateinischen Namen, Buchila trifoliata heißt die, wächst im Süden von Chile und das ist eine Pflanze, die möchte sich tarnen. Die möchte ja nicht, also Pflanzen generell möchten nicht gefressen werden. Ne? Das ist übrigens ein weit verbreiteter Irrtum, auch bei so Beweidungsprojekten. Das tut denen gut. Und die Pflanzen würden sagen, nein, ihr spinnt doch. Ne? Wir wollen nicht verletzt werden. Diese Pflanze, also manche machen das mit Gift, manche mit Dorn. Diese tarnt sich, das ist so eine Schlingpflanze, die wächst auf Büschen, auf Bäumen und tarnt sich, indem sie die Blätter nachmacht von der Trägerpflanze. Mhm. Ja, also je nachdem, wenn ihr die Runde macht die längliche, macht die auch längliche, die will nicht gefunden werden von Pflanzenfressern, weil die offenbar besonders gut schmeckt.
Und das könnte was sein, welche Trägerpflanze zum Beispiel kommt da in Frage?
Also in Südchile weiß ich nicht. Okay. Ne? Keine Ahnung, also ich kann nur das sagen, was sie hier im Labor gemacht haben gleich, aber wie die in Südchile, keine Ahnung, wo die wächst. Ne? Aber da hat man es beobachtet. Im Urwald, deswegen ist sie übrigens auch sehr schlecht zu finden. Die sieht aus wie die Trägerpflanze. Und hat dann, also 2014 ist ein Papier rausgekommen, da hieß es noch, ja, das sind wahrscheinlich so Ausgasungen, ne? Pflanzen kommunizieren ja auch über Chemie, diese Ausgasen, und das triggert ein automatisches Programm. Wir sind ja immer noch im Automatenzeitalter bei anderen Mitgeschöpfen. Ne? Funktioniert alles vollautomatisch, in dem Fall nach einem genetischen Code. Ja, das war die Annahme. Und hier bei der Uni Bonn, die haben schon länger gesagt, es könnte auch Sehen sein. Und den Versuch, den die gemacht haben, das war ganz cool, die haben, also als ich die Fragestellung gehört habe, also ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Ich kenne eine Stifterin, die auch das Geheimleben der Bäume gelesen hat und die hat gesagt, wir möchten Umweltschutz unterstützen. Ich habe gesagt, Mensch, guck doch mal bei der Uni Bonn. Die haben so eine Forschung, gibt es kein Geld dafür. Mhm. Und ich sollte immer mit reingucken, ob das auch wirklich sinnvoll ist. Dadurch bin ich quasi immer mit so als Zaungast und durfte über die Schulter gucken.
Okay, und dein Buch ist ja wirklich in über 40 Sprachen übersetzt worden. Zig Millionen Mal in der ganzen Welt verkauft worden. Ich glaube, in Deutschland eine ganze Million, was irre ist für ein einzelnes Buch. Mhm. Aber weltweit sind es ja viele, viele Millionen.
Weiß ich gar nicht genau die Zahl. Und auf jeden Fall konnte ich die zusammenbringen. Ne? Und deswegen durfte ich mit reingucken. Die Studie ist, die müsste jetzt irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten veröffentlicht werden. Ich denke, das wird auch in der Presse stehen. Auf jeden Fall, was haben die gemacht? Die Fragestellung war, kann diese Pflanze Abbildungen auf Fotos erkennen? Das ist jetzt schon der Next Level, würde ich sagen. Ne? Und zwar haben die dann in so Boxen gesetzt und die Boxenwände mit Fotos von Blättern beklebt. Mit Ausdrucken, ne? Aus Papier, Druckerfarbe. Da kann nichts, also wenn die dann reagieren würde, dann kann das nicht an irgendwas anderem liegen. Um das zu erschweren, haben die Blätter genommen, die von anderen Kontinenten stammen oder aus anderen Wuchsgebieten, also zum Beispiel Ginkgo-Blätter. Ginkgo kommt natürlich in China vor. Die können sich also evolutionär nicht kennen. Also wenn man im Hintergrund noch hat, da wird irgendwas genetisch getriggert. Das geht ja eh nicht bei Papier- und Druckerfarbe. Ne? Ja. Aber um ganz, ganz sicher zu sein. Und die haben das auch schon auf Wissenschaftskongressen vorgestellt, in Seattle zum Beispiel und so, um sich Kritik reinzuholen, wenn es denn welche gäbe. Nein, es gibt Begeisterungsstürme. Weil diese Pflanze, wenn die Ginkgo-Blätter sieht, also wenn die Boxenwand mit Ginkgo-Blätter Fotos beklebt ist, macht die Ginkgo-Blätter nach. Da kriegt die Fotos von Kapuzinerkresse, macht die Kapuzinerkresse-Blätter nach. Und in Wirklichkeit hat die eigentlich so längliche, so dreigelappte Blätter, sieht also ganz, ganz anders aus von Natur aus. Die baut das nach, nach den Fotos. Das ist der erste Beweis, dass diese Pflanze scharf sieht und macht was damit. Und das machen möglicherweise eben sehr, sehr viele Pflanzen auch, bei denen wir aber erst noch rausfinden müssen. Eine Buche will ja nicht ihre Blätter ändern. Die will vielleicht auf Rehe reagieren und ihre Blätter schwer verdaulicher machen oder keine Ahnung. Aber das müssen wir erst mal rausfinden, was will die? Bei der Pflanze kann man es einwandfrei nachweisen. Das ist der erste Nachweis weltweit dieser Art. Und wer ist nur durch Zufall zustande gekommen? Es gibt dazu noch keine weitere Forschung. Also ich bin gespannt, was dann anschließend kommt. Jetzt müsste eigentlich ein Damm brechen. Ja. Und man will zum Beispiel sehen, was sieht denn mein Kaktus da auf der Fensterbank? Ne? Vielleicht entfernen die Leute dann auch Pflanzen im Bad.
Ja klar, vielleicht.
Mit die zugucken.
Vielleicht ziehen sie sich dann auch mal was an, wenn sie an ihrem Kaktus vorbeigehen.
Weißt zum Beispiel, genau.
Wer weiß, ob er schlechter wächst, wenn er ständig nackte Menschen sieht. Ja. Also, das klingt natürlich jetzt auch wirklich total logisch. Es klingt verblüffend. Es ist offiziell auf einem Kongress vorgestellt worden. Wie oft passiert es jetzt trotzdem, dass genau zu dieser Geschichte Kritiker kommen, KritikerInnen und sagen, Peter Wohlleben, was hast du wieder geraucht? Ja. Das ist doch Quatsch. Es gab ja auch in der Vergangenheit mal Petitionen von WissenschaftlerInnen, die gesagt haben, du vermenschlichst das alles. Richtig. War die Kritik auch vielleicht mal berechtigt zwischendurch? Hat es das auch gegeben?
Nee, interessanterweise nicht. Es passiert was ganz anderes. Also erstmal, wo kommt die Kritik her? Das sind im Gros Forstwissenschaftlerinnen und Forstwissenschaftler und die sind verbandelt mit Forstindustrie vielfach. Ne? Weil es muss sagen, zum Beispiel jeder Forstamtsleiter, jede Forstamtsleiterin ist Forstwissenschaftlerin von Natur aus, also vom Studium her, arbeitet dann aber in der größten Holzverkaufsorganisation Deutschlands. Also mit großem Abstand sind sie Staatsforstverwaltung, beherrschen quasi den Holzmarkt. Ne? So. Ja, ist Tatsache so. Das Bundeskartellamt hat das schon mehrfach versucht zu zerschlagen. Also so
Markt beherrscht. Okay, und du gehörtest ja auch mal dazu.
Ich gehöre auch mal dazu, hab das auch gemacht, klar. Ne? Hab auch Holz verkauft. Ne? Also deswegen weiß ich das auch, deswegen ärgert die das ja, weil das ein Insider macht.
Kurze Frage, für wen wird das Holz verkauft? Das wird ja nicht jetzt für diese FörsterInnen selber
verkauft. Nein, für die Staatskasse.
Für die Staatskasse.
Für die Gemeindekasse. Ne? Also über die Hälfte der Wälder ist in öffentlicher Hand. Und übrigens, das Bundesverfassungsgericht hat schon zweimal angemahnt, dass im öffentlichen Wald, also auf dem Großteil der Waldfläche, die Holzerzeugung gar nicht im Vordergrund stehen darf. Es ist Schutz und Erholung. Bundesverfassungsgericht zweimal.
Trotzdem brauchen wir Holz.
Also wir brauchen Holz, aber ist das nochmal, das sind ja auch Gesetze, das darf nicht der Kern des Wirtschaftens sein. Den Eindruck gewinnt man manchmal ein bisschen anders, wenn man draußen unterwegs ist. Wie auch immer, also ich bin überhaupt nicht gegen Holznutzung, nur gegen die Heftigkeit, die wir gerade aktuell erleben. Ne? Ja. Das ist drüber. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ärgert diese Leute, dass jetzt Bevölkerung rausgeht und sagt, was macht ihr da eigentlich? Ne? Das ist doch nicht gut für den Wald, das, ne? Wegen den Pilzen oder wegen den Bäumen oder wegen den Rehen oder Insekten oder sonst was, das ärgert die. Und deswegen bringen die, also ich zitiere ja Studien, Meinungspapiere raus, das sind Opinion Papers. Also wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, die Erde ist eine Scheibe, das ist ja legitim, kann man ja machen, es ist aber kein Fakt. Ja. Studien ermitteln Fakten und Opinion Paper vermittelt Meinungen. Die sollten schon fundiert sein, sonst werden die auch fachlich nicht veröffentlicht, das muss ich schon sagen, aber gerade das, was zum Beispiel letztens gekommen ist, vor einem Jahr, da hat ein Forstwissenschaftler das einer Zeitschrift als Studie verkauft. Das ist wissenschaftliche Hochstapelei, das darf man nicht. Ne? Weil man das nicht einordnen kann als Presse. Wenn jemand, ein Wissenschaftler sagt, das ist eine Studie, denkt man, okay, das ist ermittelt. Nein, das ist eine Meinung. Und diese Meinung, jetzt kommen wir nochmal auf das Vermenschlichen zurück, da muss ich sagen, schuldig im Sinne der Anklage, behindert den Waldumbau. Das schreiben die. Das gefährdet den Wald, wenn man Bäume vermenschlicht, wo man sagt, muss die ja vermenschlichen, sonst verstehen sie ja nicht. Also es ist ja ein Schimpfwort, wo man sagt, Moment, aber menschlich ist doch was Nettes. Und anders geht es ja auch gar nicht. Also auch Wissenschaft vermenschlicht. Ne? Ich hatte ja vorhin gesagt, auch Pflanzen können sehen oder Bäume rufen Vögel zu Hilfe. Schlagzeile der Uni Leipzig, ne? Die das ermittelt hat. Auf jeden Fall gibt es da ordentlich Gegenwind. Und was passiert dann? Es melden sich die echten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das erforschen. Also zum Beispiel hieß es ja auch, das World Wide Web gibt es gar nicht, dieses Pilznetzwerk, wo die Bäume Nachrichten und
Zucker austauschen. Das World Wide Web, das du ja auch damals so benannt hast. Der Name World Wide Web, dass diese Bäume durch die Wurzeln unterirdisch miteinander kommunizieren, sich austauschen, sich gegenseitig warnen, hinweisen auf Dürre, auf Trockenheit, auf Tiere. Du hast diesen Begriff kreiert damals.
Nee, das war die Zeitschrift Nature.
Ach, World Wide Web ist von denen.
Das ist die Zeitschrift Nature und das sind ja auch keine No-Names. Ne? Die prüfen auch sehr sorgfältig, was sie da machen. Nee, das ist, und die haben das auf Grundlage von Studien gemacht. Und jetzt sagen halt diese Forstwissenschaftler, da gibt es gar keinen signifikanten Kohlenstofftransfer durch dieses. Das ist alles gar nicht so nachweisbar und so weiter. Und daraufhin melden sich die Forschenden zum Thema Pilze und die Überschrift dieses Gegenartikels war Facts not Fantasy. Die Fakten sagen doch. Und es gibt sogar ganze Pflanzengruppen, die, wenn sie reden könnten, sagen, völliger Quatsch, natürlich gibt es dieses World Wide Web, weil es nennt sich sehr umständlich mykoheterotrophe Pflanzen. Die leben ausschließlich aus diesem World Wide Web zu 100%, weil die gar kein Chlorophyll bilden. Also Fichtenspargel, der sieht wirklich aus wie so ein Spargel, ist so eine Pflanze, die klingt sich da in dieses Netzwerk ein und bezieht ihre gesamte Lebensenergie daraus. Und das, würde ich sagen, nennt man signifikanten Kohlenstofftransfer. Dieses Studio wiederum und dieses wissenschaftliche Papier hat mir ein Pilzforscher geschickt, aufgrund dieser Kritik. Mit dem habe ich natürlich direkt mal einen Podcast zu dem Thema gemacht. Also dieser Gegenwind bewirkt, dass mein Netzwerk wächst in der Wissenschaft. Und das ist halt echt cool. Ne? Also am Anfang finde ich das natürlich, das frisst mich auch an. Wenn einer sagt, alles Quatsch, Peter Wohlims Thesen. Ich habe keine Thesen, ich vermittle Wissen. Ne? Ja. Auf logischerweise, auf laienverständliche Art, das ist genau quasi mein USP auf Neudeutsch. Aber ich habe keine Thesen dazu.
Ich muss noch mehr wissen zu dieser Kommunikation, die uns ja immer noch fasziniert. Pilze, die du angesprochen hast, spielen eine ganz große Rolle. Du hast sie, glaube ich, in dem Buch genannt, die Gilde der Haarwesen.
Ja.
Da muss ich also zweimal lesen. Die Gilde der Haarwesen, weil die so feine Härchen haben, die so Erstaunliches leisten. Also, wenn du von Pilzen redest, wie sehen die aus? Eher wie so eine große, deformierte Brosche. Wir reden ja nicht von diesen Pilzen, die wir essen.
Doch.
Oder gehören die auch dazu?
Doch. Ja? Das sind, also Steinpilze zum Beispiel, das sind die, die mit den Bäumen zusammenarbeiten.
Das sind die mit den Bäumen
Birkenpilze, zusammenarbeiten. Birkenpilze, Lärchenröhrling und so weiter. Das sind genau die Kooperationspartner, die bei uns in der Pfanne landen. Bei uns in der Pfanne landen, wenn man es mal so ein bisschen platt ausdrückt, landen die Geschlechtsorgane der Pilze. Ja, auch lecker, ne? Wenn sich jetzt bei Tieren vorstellt, gibt ja auch Leute, die auf sowas stehen.
Und wo ist der Rest? Der Rest unter ist, der Erde.
Der Pilz sitzt im Boden. Also das oben sind die Fruchtkörper.
Die Fruchtkörper. Ja, die sehen ja auch ähnlich so aus, ein bisschen wie Geschlechtsorgane teilweise. Also klar, ein gutes Beispiel eigentlich. Ein guter Vergleich.
Ja. Also man nennt die noch nicht mal Organe, also das wird die sogar biologisch so weit führen. Aber letztendlich, man kann sich so vorstellen wie Geschlechtsorgane. Ne? Da fallen dann die Sporen raus und so weiter. Aber der eigentliche Pilz sitzt im Boden in unvorstellbarer Dichte. Also auf 1 Gramm Waldboden können bis zu 25 Kilometer Pilzfäden kommen. Und diese Pilze sind auch intelligent. Die quatschen auch miteinander. Das ist gut untersucht, wie die sich kommunikativ austauschen. Und es wird noch bizarrer. Ein britischer Forscher hat mal mit Elektroden das Wellenmuster gemessen, was die veranstalten. Also wenn wir jetzt gerade miteinander quatschen, da gibt es bei uns im Gehirn ein schönes EEG, ne, das hoffentlich kräftig auszackt, ne, bei uns beiden. Und hat mal geschaut, wie sieht denn so ein, in Anführungszeichen, Pilz-EEG aus? Und das hat mir, ich weiß, der Pierre Ebisch, das ist der Biologe, der Professor, der mit mir zusammenarbeitet, der schickte mir das am 6. April. Und da habe ich gedacht, das ist ein April-Scherz, ne? Weil das so ein bisschen mit Zeitverzug, das war im Guardian, das war in Science, also sehr renommiert veröffentlicht. Sagte, nee, Studiendesign sieht eigentlich sauber aus. Dieser Forscher hat herausgefunden, dass dieses Pilz-EEG unserem bis hin zur Satzlänge ähnelt. Und ich auch dachte, okay, das klingt jetzt aber wirklich abenteuerlich. Nee, also ist ganz korrekt und offiziell veröffentlicht. Ob die wirklich in Sätzen sprechen, ist damit natürlich nicht belegt, aber das Wellenmuster ähnelt unserem sehr. Ne? Also da ist für mich ein schönes Beispiel über die menschliche Arroganz, weil egal, ob das so ist oder nicht, bei Pilzen sei mal dahingestellt. Aber wir denken immer, die Natur hat sich das alles für uns ausgedacht. Mhm. Und wir sind eine der jüngsten Arten auf diesem Planeten und denken, für alle anderen hunderte von Millionen Arten hat die Natur einen Weg gewählt und für unsere was ganz Spezielles. Ne? Also wir sind schon besonders. Also Pilze sitzen jetzt nicht im Studio und nehmen eine Sendung auf. Ne? Das machen sie sicher nicht.
Ne? Wissen wir es, was da alles unter der Erde passiert?
Du hast vollkommen recht. Also, vielleicht machen die das hier nebenan im Rasen auch gerade. Ne? Weiß ich nicht, aber zumindest nicht. Also wir können schon ein paar Sachen besonders. Ne? Und andere können halt andere Sachen. Aber immer wenn wir etwas bei Pflanzen oder bei Tieren finden, dann sagen wir, das ist anders im Sinne von schlechter qualitativ.
Ja.
Das ist der Reflex. Und dieser Reflex, das ist kulturhistorisch bedingt, hat nichts mit Wissenschaft zu tun.
Wenn diese Pilze Botschaften überbringen, gibt zwei, drei Beispiele, welche Art von Botschaften können das sein?
Das kann zum Beispiel über Futter sein. Ne? Das kann, also bei den Pilzen untereinander, das kann aber, wenn wir das jetzt auf Bäume beziehen oder auf
Futter,
Pflanzen.
Futter heißt was? Wo ist was zu essen?
Pilze, genau. Wo gibt es was zu fressen? Alle Mann dahin, so ungefähr. Ne?
Gehen die Fäden in die Richtung?
Dann wachsen die zum Beispiel in die Richtung.
Über Jahre.
Also wie schnell das geht, da müssen wir diesen Mykologen fragen. Mhm. Ne? Da bin ich übrigens eine häufige Antwort, keine Ahnung, trifft man in guter Wissenschaft ständig an.
Ja.
Geschlechter, wissen wir alles geklärt. Ne? Aber die haben, also Pilze bilden auch so eine Art Leitungssystem in diesen Röhrchen, reisen zum Beispiel Reiszucker, da reisen aber auch chemische Warnungen. Ne? Wird auch viel mit Chemie gearbeitet, bei uns übrigens auch, ne? Stichwort Hormone. Also in unserem Körper wird auch sehr viel chemisch geregelt, nicht nur elektrisch. Also wir berufen uns ja sehr viel auf unsere Elektrik. Ne?
Ja.
Nerven, alles ganz prima. Nee, super, ist auch toll, aber passiert auch sehr viel mit Hormonen.
Auch alles unsichtbar im menschlichen Körper, auch mit dem menschlichen Auge gar nicht wahrzunehmen.
Wir wissen übrigens bis heute nicht, wie ein einziger Gedanke entsteht. Hm. Habe ich mich mal mit einer Forscherin von der TU München darüber unterhalten. Das ist wirklich cool. Das versucht man übrigens an Einzellern zu ermitteln. Weil die, also es sind Schleimpilze, größten Einzeller der Welt. Aber nur eine Zelle, müssten also per Definition strunzdoof sein. Und die merken sich Sachen offenbar genauso wie wir. Man denkt, oh, da forscht die TU München dran. Die machen so richtig so auch Schleimpilztage. Da kann man die damit nach Hause nehmen. Kann man sehr schön zu Hause halten. So, wie sind wir jetzt darauf gekommen?
Also die überbringen Botschaften durch diese kleinen Fäden. Ja. Über welche Distanzen eigentlich?
Also das können viele Meter sein. Ne? Ja. Also auch zwischen Baum, von Baum zu Baum. In diesen Röhrchen reisen also Reiszucker, da reist, also in regelrechten Paketen. Ne? Also das sind dann so Tröpfchen oder so. Mhm. Warnbotschaften, da reisen aber auch Bakterien von Baum zu Baum. Also auch Bakterien können auf Reisen gehen und nutzen diese sagen wir Bakterienautobahnen unterirdisch, um ihren Standort zu wechseln. Also wirklich, da ist richtig was los. Und dann hat man halt viele Jahre nicht richtig reingeguckt. Also man weiß zum Beispiel, dass auch Pilze ungefähr für einen Drittel des Bodenkohlenstoffs zuständig sind, der da gespeichert wird. Also spielt auch im Klimawandel eine riesige, bisher fast komplett übersehene Rolle.
Peter, wenn wir jetzt in den Wald gehen, nachdem wir so ein paar wirklich auch natürlich faszinierende Einblicke bekommen haben und Bäume plötzlich uns so viel näher sind, man möchte natürlich auch diese Dinge, die du erzählt hast, jetzt entdecken, wenn wir jetzt selbst mal in den Wald gehen. Heute Nachmittag, der Spaziergang. Nehmen wir mal an, es ist Sonntag. Der Sonntagsspaziergang. Heute Nachmittag im Wald. Hoffe, das Wetter ist bei euch gut, wer uns auch gerade zuhört. Was können wir ganz leicht entdecken?
Ja, also das Wood Wide Web zum Beispiel, das könnt ihr mal euch anschauen, wenn ihr das Laub, ne, also vorausgesetzt, der Boden ist schön feucht, es hat ja sicher überall jetzt mittlerweile genügend geregnet, nehmt ihr das Laub mal so ein bisschen an Seite, wenn da so dieses weiße, so ein bisschen schimmligartige Zeug rauskommt, das sind schon die Überlandleitungen der Pilze, ne, also die Pilzfäden selber. Die sind so, so dünn, die kann man mit bloßem Auge nicht sehen, da wird es selbst mit dem Mikroskop schon schwierig. Aber diese dickeren Stränge, die kann man dann, also da alles, was ihr so seht, was so ein bisschen verschimmelt aussieht, also unterm Laub, so zwischen Laub und Waldboden, das ist ein Bestandteil des Wood Wide Webs. Das könnt ihr zum Beispiel sehen. Ihr könnt mal schauen in halbwegs natürlichen alten Laubwäldern, also alte Buchen, Eichen, wo am Boden, jetzt gerade im Winter sieht man es ja schön, alles braun ist. Ne, das sieht ja so öde aus. Und dann schaut ihr mal nach den kleinen Sämlingen, die da wachsen. Mhm. Und dann sieht man auf den Zweigen so Knötchen.
Die noch eigentlich so wie Pflanzen aussehen.
Ja, ja.
Aber es ist ein Baum.
Also, genau, also klein, so 20, 30, 40 Zentimeter, halb Meter hoch. Könnt ihr einfach mal schauen.
Ganz dünn.
Und dann zählt ihr mal die Knötchen auf den Ästen. Also die verwachsen, wenn das dicker wird, das Stämmchen leider, dann kann man sie nicht mehr zählen. Aber bei den jüngsten kann man es zählen. Und dann seht ihr, dass ihr teilweise bei 5 bis 10 Meter langen Zweigen schon auf 10, 15 Jahre kommt. Die das Wachstum gedauert hat. Also diese kleinen Bäume in Wäldern, die sehr dunkel sind, Laubwäldern, die sehr dunkel sind, ist der Baumnachwuchs teilweise schon sehr, sehr alt und wird von Rehen in der Regel nicht gefressen, weil die Knospen auch so winzig sind. Ich habe es mal ausgerechnet, dass ein Reh, wenn es davon satt werden wollte, 200.000 Stück am Tag fressen müsste. Also würde beim Fressen verhungern und Rehe sind ja nicht doof, die wissen das und laufen dran vorbei.
Also wir reden von ganz kleinen Bäumen, die wie hoch sind?
Also sagen wir mal so, ein 20 cm hoher Baum kann durchaus schon 10, 15 Jahre alt sein. In diesen, da müssen wirklich alte Bäume sein. Es muss sehr dicht sein. Das beste, der beste Hinweis ist der Waldboden. Da sind keine Reste von Gras oder Kräutern vom letzten Sommer, sondern ist quasi braun vom Laub und halt so ein paar kleine junge Bäumchen dazwischen. Also vermeintlich junge Bäume.
Die sind oft noch länger grün. Oder? Die als sind, der Mutterbaum. Ja. Der Mutterbaum ist schon total braun und all und für den Winter wahrscheinlich vorbereitet. Aber die sind manchmal noch grün, gell?
Ja, und da sind die so ein bisschen vorwitzig. Also eigentlich soll ein Baum das nicht, weil wenn Schnee fällt, dann kann man abbrechen, wenn das Laub noch dran ist. Das ist eine große Auflagefläche. Deswegen ist einer von ganz vielen Gründen, warum Laubbäume das Laub abwerfen. Ja. Machen die auch, um Wasser zu sammeln, damit der Winterregen. Ne, unsere heimischen Bäume brauchen fast ausschließlich Winterniederschläge im Sommer. Kann man auch sehr schön nachweisen. Also die brauchen gar keinen kaum Sommerniederschlag. Es ist zu über 80% der Winterregen, der jetzt in der Jahreszeit im Boden gespeichert wird. Man wirft also das Laub ab und die Kleinen, die ja schön gedrosselt werden von ihrer Mutter, damit sie langsam wachsen, die Knospen so schön klein bleiben wegen den Rehen, diese Schlingel nutzen das aus. Wenn die Mutter jetzt schon so schlafen, so nach dem Motto, jetzt alles Bett, zack, und die ist im Winterschlaf, dann haben wir ja noch so 2-3 Wochen, der Oktober war ja auch sehr schön, sonnig, konnten die kleinen Bäume nochmal eine extra Portion Zucker kriegen. Ne? Weil so viel Licht haben sie das ganze Jahr nicht bekommen. Ah. Großes Risiko, sie können die Blätter nicht mehr abwerfen. Das geht nur, wenn man wach ist. Also genau, wir können, wie bei uns auch, wir können uns unsere Klamotten auch nicht ausziehen, ne, wenn wir schlafen. Also ne? Es gibt Leute, die nach einer langen Nacht mit den Straßenklamotten ins Bett fallen. Die sind morgens immer noch in den Straßenklamotten. Und so ist es bei den kleinen Bäumen auch. Die fallen irgendwann zwangsläufig in den Winterschlaf, die Blätter sind noch dran. Sieht man jetzt schön im Winter, ne, gerade bei den kleinen Buchen, oft noch braune, vertrocknete Blätter. Und wenn dann Schnee fällt, biegen die sich um. Die sind aber noch sehr biegsam. Die richten sich dann beim Schneetauen auch wieder auf. Ab einem bestimmten Alter, sagen wir mal so, oder Größe, wenn die so 1, 2, 3 Zentimeter dick sind, diese Stämmchen, dann knackt es in den Knochen. Dann biegt sich das nämlich nicht mehr so einfach. Und das tut den Bäumen wahrscheinlich weh. Also Schmerzempfinden, ich glaube, das wird jetzt die Sendung sprengen. Gibt es auch schöne Hinweise dafür. Und von da an macht der Baum das für den Rest seines Lebens nicht mehr. Der hört sofort auf damit. Also Bäume sind auch sehr lernfähig. So, warum machen das Heckenbuchen nicht? Ne? Also da sieht man schön, das dürre Laub hängt dran.
Ja.
Weil eine Hecke hat innen sehr dicke Stämme und die biegt sich ja nicht bei Schnee. Hecken, Buchen, ne, Bäume, die in der Hecke stehen, machen ja nie die Erfahrung, dass sie sich komplett verbiegen, wenn Schnee fällt. Die nutzen das immer gnadenlos aus, bis hinten raus, lassen die Blätter so lang dran, wie es geht.
Als du gerade knacken gesagt hast, da fiel mir das Wort klicken ein, denn es gibt ein Klicken. Also Buchen können klicken. Erzähl bitte nochmal ganz kurz, warum sie klicken und wie klicken sie?
Also das können sehr viele Pflanzen, vielleicht sogar alle, die mit Wurzeln arbeiten, die machen Klickgeräusche. Auch dazu gibt es logischerweise im Internet eine Sounddatei. Und das machen sie, um zu wissen, wo sie sind. Also wenn da gibt es auch so einen Wurzelatlas. Uni Wageningen zum Beispiel macht sowas in Holland. Die graben das alles aus und da sieht man sehr schön, wie gleichmäßig Wurzeln ausgerichtet sind. Und die Frage ist, wie geht das? Weil die müssen ja Steine umgehen und nach links und rechts und es könnte ja auch ein völliges Chaos sein. Nein, das ist alles sehr wohl geordnet, weil der Baum weiß, wo er schon ist. Weil die können auch mit den Wurzelspitzen hören, wo sie sind, ne, wo die anderen Wurzelspitzen klicken. Ah, da bin ich schon, da bin ich schon, da bin ich schon. Und dann mache ich das alles ganz gleichmäßig. Das nennt man Körperbewusstsein. Klassische Definition von Körperbewusstsein. Wo bin ich? Wo sind die anderen? Wo sind meine Grenzen? Dann nähern wir uns dem Thema Bewusstsein. Ja, ja, auch ein heißer Begriff neben Augen und neben Schmerz und neben Hören und so weiter. Ne? Also ja, ja. Also Pflanzen sind schon, die haben schon ein bisschen mehr drauf.
Warum, und das zum Schluss, warum wirkt der Wald so stark auf uns, ohne dass wir uns natürlich dessen bewusst sind? Aber wir wissen, dass Studien sind, wir wissen, Waldbaden ist gut, der Wald soll eine heilende Wirkung haben. Warum tut uns der Wald so gut?
Naja, also wir sind ja nach wie vor Naturbestandteil. Das ist unser Ökosystem.
Obwohl wir versuchen, das nicht zu sein.
Ja, wir versuchen, das nicht zu sein. Also hier, jetzt gerade hier, wo wir sitzen, ist der Wald auch mal abgesehen von den Holztischen doch sehr weit weg. Aber das ist unser Ökosystem und wir sind nach wie vor extrem abhängig davon. Also ohne Wald kann die Menschheit nicht überleben. Ganz einfach. In Deutschland übrigens auch nicht. Also 82, so viel sind es ja aktuell. Menschen können ohne Wald hier nicht leben. Also so viel trägt die Landschaft nicht. Dann gibt es nicht genug Wasser. Ne? Wälder machen Grundwasser, ne, zum Beispiel. Ja. Also gibt es nicht genug Trinkwasser. Es wird viel zu heiß, es wird viel zu trocken, es regnet weniger und so weiter. Ohne Wald geht's nicht. Und da kommen wir her. Unsere ganzen Sinne sind darauf eingerichtet. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn man krank ist und hat die Möglichkeit, auf einen Baum zu gucken, dann geht die Genesung schneller, man braucht weniger Schmerzmittel. Wir wollen eigentlich dahin. Wir sehnen uns instinktiv nach Wald und das hat überhaupt nichts mit Romantik zu tun. Deswegen funktioniert übrigens auch Waldbaden, weil wir auf diese ganzen Gerüche, ne, Bäume kommunizieren ja auch mit Chemie.
Aber wir riechen es nicht wirklich bewusst oft.
Doch, bei manchen, also bei Nadelbäumen geht das, bei Laubbäumen ich zumindest nicht.
Ja, genau.
Muss man immer vorsichtig sein, manche Leute riechen es vielleicht. Bei Nadelbäumen, wenn die unter Stress geraten, das sind diese leckeren, aromatischen, so harzig oder manchmal auch nach Orangeat, je nach Baum, ne, lecker. Und den Bäumen versagt da letztendlich das Deo in dem Augenblick.
Zum Glück.
Aber wir reagieren darauf mit Blutdruck. Senkung, ne? Deswegen gibt es ja auch diese Waldbaden-Schichten, die übrigens sehr seriös sind. Ne? Das verwechseln manche Leute ein bisschen. Hat tatsächlich medizinische Wirkung auf den Blutdruck zum Beispiel.
Auf unseren Parasympathikus. Das ist da ja dieser Hauptnerv, der profitiert.
Also das weiß ich nicht so genau. Da kannst du mir noch mehr erzählen.
Ja. Ich höre immer nur Terpene. Es sind, wenn ich durch den Wald gehe, es sind die Terpene, die uns entspannen lassen, die uns so gut tun. Terpene sind Duftstoffe oder was sind Terpene für Stoffe?
Terpene, das würde man sagen, das ist letztendlich der, ne, das steckt ja auch im Wort Terpentin drin, ne, diese harzigen, öligen Bestandteile, aber auch insgesamt würde man das unter Phytonzide zusammenfassen, weil das können auch andere Substanzen sein. Also ein ganzer Cocktail, von dem übrigens auch noch nicht alles bekannt ist. Ne? Also wir, insgesamt sind, glaube ich, an Pflanzenbotschaften, nicht nur bei Bäumen, ich glaube schon über 800 Signale entschlüsselt worden. Also da gibt es ein riesen Vokabular, dass sich logischerweise dann auch jeweils anders zusammensetzen muss. Ne? Also da stehen wir wirklich, wir als Menschheit, ganz am Anfang.
Welche Wirkung haben Klänge des Waldes? Ein Wald ist zwar leise und dezent, aber da ist trotzdem eine Menge los. Ne?
Also Wald kann auch sehr laut sein.
Ja, ne? Nachts, glaube ich, ist es ein Krach ohne Ende.
Nein, nein, das ist genau das Gegenteil. Im Wald ist es nachts leise.
Wirklich? Und ich dachte, das sei so laut.
Nein. Nachts. Nee, also im Wald ist, also wir übernachten ja auch regelmäßig mit Leuten draußen und dann schläft der Wind ein, die Temperaturunterschiede sind gar nicht mehr so groß und die Tiere, die meisten pendeln halt auch.
Ach wirklich? Und ich dachte, da raschelt es an jeder Ecke. Ja, weil andere Leute, die gezeltet haben im Wald nachts, ob erlaubt oder nicht erlaubt, die sagen, sie haben eine scheiße Angst gekriegt, weil da plötzlich vielleicht irgendwelche Wildschweine oder Füchse oder Rehe an dir vorbeistiefeln.
Ja, aber das ist wirklich sehr selten und machen die das auch tagsüber, aber da stört es einen halt nicht so, ne, weil man da ganz anders beschäftigt ist. Aber also mit Klängen, also bei Vogelgesang ist es ganz eindeutig nachgewiesen, hat eine stimmungsaufhellende Wirkung, ne? Also ist ein super Antidepressiva, wirklich gut nachgewiesen, wenn Vögel singen. Das funktioniert wohl sogar vom Band, aber draußen ist es natürlich viel schöner.
Ich finde Vogelgesang manchmal gar nicht so schön, komischerweise. Mhm. Ich finde, das sind so unangenehme Frequenzen. Weißt du, was ich meine? Oder bin ich der Einzige?
Ich glaube, also zumindest in diesem Raum hier, wo wir zwei sitzen, bist du der Einzige. Okay. Also ich finde das, ich mag das. Ich mag zum Beispiel auch, wenn Krähen krächzen oder Raben, ne? Also da gibt es ja richtige Sprachen. Also bei Raben weiß man, die rufen, die erkennen sich beim Namen. Da fehlt mir so eine App, wo, ne, das würde ja schon reichen, eine Vogel-App, das habe ich wirklich mal mit einem Rabenforscher besprochen. Mir fehlt eine App, es gibt ja auch für Vogelgesang, die mir zum Beispiel bei Raben sagt, ach, die sagen gerade, hallo Kumpel, da hinten gibt's Futter. Oder ach Mensch, da kommt schon wieder der Peter, lasst uns mal abbauen. Irgend sowas würde ich mir aber wünschen, wenn ich einen Wunsch frei hätte.
Peter, es ist schön, dass wir wieder einen kleinen Einblick bekommen haben. Auch vielleicht ein bisschen mehr Wertschätzung für das, was wir so sehen. Oder wo wir auch wie selbstverständlich einfach dran vorbeilaufen. Beim nächsten Waldspaziergang ist der Gedanke schon wieder viel aktiver, was da alles in diesen Bäumen, was da alles passiert und dass die wirklich miteinander kommunizieren. Und dann umarmen wir vielleicht doch einen Baum mal lieber.
Also den Bäumen schadet das nichts. Und mein Gedanke ist, also ob da was zurückkommt, ich bezweifle das, aber mein Lieblingsgedanke ist, dass Menschen, die Bäume umarmen, keine Motorsäge halten können.
Warst du das letzte Mal einen Baum umarmt? Was macht es mit dir?
Also umarmen, das mache ich eher weniger, aber anfassen. Anfassen, das mache ich fast jeden Tag. Das ist schön. Ich finde das einfach toll, so ein Lebewesen zu berühren. Ich würde auch gerne mal einen Wal berühren. Das wäre dem Wal wahrscheinlich auch völlig wurscht, aber ich finde es einfach cool. Ne? Ja. Wale geht nicht, ne? Mangels Möglichkeit. Aber Bäume, die Pflanzenwale, die kann ich jeden Tag berühren.
Sag noch ganz zum Schluss, wann war der Punkt bei dir, denn wir sprechen ja auch zum ersten Mal, dass du erkannt hast, ich möchte eine andere Art von Förster sein. Ich möchte nicht so die gängige Forstwirtschaft mehr so durchziehen und Teil davon sein. Ich will was anderes. Ich habe Erkenntnisse gehabt, die was anderes signalisieren für mich.
Also das war schon relativ früh in meiner beruflichen Karriere, weil ich ja ursprünglich als Kind Naturschützer werden wollte. Und ich dachte, Förster ist sowas wie ein Ent bei Herr der Ringe, ne? So Baumhirt oder so. Und komme dann raus und soll alte Buchen absägen. Habe ich auch gemacht am Anfang, absägen lassen. Ne? Und habe gedacht, aber was machst du hier? Das ist doch schade, es tut mir leid. Ne? Und dann habe ich halt, also so geht die Ausbildung, muss heute, der Wald braucht das, ne? Der muss verjüngt werden und so, sonst geht der kaputt. Das ist natürlich Quatsch ist. Und dann bin ich rund mal auf Exkursion, habe mal in andere Betriebe reingeschaut. Ah, es gibt auch Ökobetriebe. Ah, man kann das auch anders machen. Und dann habe ich gedacht, ja, das liegt mir doch viel mehr. Ne, wie gesagt, nichts gegen eine Holznutzung, aber doch nicht so brutal. Und habe das dann allmählich immer weiter umgestellt in der Waldbewirtschaftung, immer noch dazugelernt und lerne auch heute noch dazu. Also da kommt man ja nie ein Ende, wie man rücksichtsvoll mit Bäumen wirtschaften kann.
Und Baumabsägen, was hast du empfunden beim Baumabsägen? Also hast du irgendwas gespürt auch tatsächlich? Sind es Vibrations gewesen, die man dir geschickt hat? Denn du weißt ja selber, Bäume können Signale senden.
Nee, also ich persönlich glaube nicht daran übrigens, weil ich beziehe mich ja mal auf wissenschaftliche Studien. Ich kenne keine Studie dazu, aber der Anblick tut mir leid. Sagen wir mal, auch Vibrations, wenn ich im Fernsehen sehe, wie ein Wal von einer Harpune getroffen wird, da kommt sicher über den Bildschirm nichts Direktes, aber das tut mir leid. Das tut mir leid. Und damals dachte ich, das muss aber sein. Und dann fällt so ein Riese zu Boden und das wummert und knallt. Und ja, das hat mir einfach leid getan.
Und ganz, ganz zum Schluss, das ist ja wohl das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Oh, soll ich nachgucken?
Ja, na klar.
Dann ziehe ich das mal raus hier. Ist natürlich wichtig, dass in einem Studio gehört im Flugmodus, aber die Bilder sind ja drauf. Ich guck mal nach.
Genau.
Was ist denn das letzte? Muss ich mal gerade zurückgehen hier. Das letzte Foto, was ich gemacht habe, kann ich dir zeigen. Das ist hier aus dem Studio, weil ich ja auf Social Media aktiv bin.
Ah, und das, du hast ja, ein Lialo, ah, okay, ne? Alles klar. Und davor,
das Bild? Das vorletzte Bild ist eins, was mir Pierre Ibisch geschickt hat.
Okay,
von Stachelbartpilzen an einem umgefallenen Buchenstamm in den Heiligen Hallen. Das ist der älteste Buchenwald Deutschlands. Das ist das vorletzte Bild.
Großartig.
Tja, immer nur Wald, ne? Siehst du.
Ja, ich habe mit nichts anderem gerechnet. Und der letzte Song, den du auf deiner Playlist auf dem Smartphone gehört hast, welcher war es?
Oh, da müsste ich nachgucken, ja, weil ich mache das wirklich, wo ich sage, das ist quasi nach Gehör. Aber das muss ich gucken. Einfach, hört sich nett an. Also ich bin jetzt kein so ein Hardcore-Musiker. Und zwar People Help the People von Birdie.
People Help the People. Peter Wohlleben. Peter, danke dir. Dann danke für die Einblicke heute, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung.
Talk mit Thies.
Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.
Schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Welche Farbe haben Zebras denn nun?
Witzige Nerd-Themen, kurioses Wissen, Zeug, was ihr nie wieder braucht, worüber ihr aber definitiv immer wieder sprechen könnt.
Bei Fakt Up gehen wir diesen Sachen auf den Grund. Bei uns bekommt ihr immer die aktuellsten News aus der Wissenschaft und definitiv was zum Lachen.
Und nebenbei, etwas lernen könnt ihr natürlich auch.
Fakt Up, eine Woche Wissenschaft, gibt's immer freitags. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.